Kapitel 3. Wie misst man den Wohlstand der Nationen? Was wir messen, bestimmt unsere Maßnahmen. Und wenn unsere Messungen fehlerhaft sind, verzerrt das möglicherweise auch unsere Entscheidungen. Joseph Stiglitz, Amartya Sen und Jean-Paul Fitoussi. Mismeasuring Our Lives. Es vergeht kaum ein Tag, an dem uns nicht Politiker, Medien oder Fachleute ihre Ansicht über den Zustand unseres Bruttosozialprodukts auftischen. Das Maß, mit dem wir die Produktion von Gütern und Dienstleistungen der Wirtschaft berechnen. Oder den Wohlstand der Nation, anders gesagt. Erfolg oder Misserfolg, real oder gefühlt, beim Management des BIP kann Regierungen zum Erfolg verhelfen oder zu ihrem Fall führen. Dasselbe gilt für Karrieren. Geht das BIP über zwei aufeinanderfolgende Quartale nach unten, ist sofort von einer Rezession die Rede. Hält die Talfahrt ein Jahr lang an, spricht man von einer Wirtschaftskrise. Aber woher kommt dieses Maß? Und wie sieht es mit dem Einfluss unseres Wertverständnisses auf dieses Maß aus? Das Konzept des Grenznutzens hat heute einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir wirtschaftliche Aktivität und Wachstum messen. Es wirkt auf die Logik hinter der Art von ökonomischen Aktivitäten, die uns als produktiv gelten, worunter, wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, praktisch alles fällt, wofür man legal einen Preis auf dem Markt erzielt. Den Marginalisten zufolge weist ein hohes Einkommen, da Wert sich für sie aus dem Preis ableitet, auf Wert und Produktivität dessen, der ein solches bezieht. Gleichzeitig soll die Tatsache, dass jemand überhaupt einen Job hat, seine Präferenz für die Arbeit an sich reflektieren, dass ihm mit anderen Worten der Nutzen, den er aus der Arbeit sieht, größer scheint als der, der sich aus dem Nichtstun ziehen ließe. Das BIP kann gemessen werden als die Gesamtmenge der von einer Nation produzierten Güter, die Gesamtmenge der nachgefragten Güter oder das Gesamteinkommen, mit Anpassungen, auf die wir weiter unten näher eingehen wollen. Was aber, wenn das Einkommen nicht notwendigerweise ein Zeichen von Produktivität, sondern von etwas ganz anderem ist? Wenn es zum Beispiel auf das weist, was die Klassiker als Rente oder unverdientes Einkommen bezeichneten. Wie sähen in diesem Fall die Implikationen für das BIP als verlässliches Maß für die Produktivität einer Wirtschaft aus? Ein Anstieg der Einkommen im Finanzsektor zum Beispiel würde sich auf das BIP auswirken, was nichts anderes bedeutet, als dass unsere Bewertung eines Sektors auf unsere Berechnung der Wachstumsraten wirkt, was sich wiederum auf unsere Entscheidungen über die Lenkung einer Wirtschaft auswirken kann. Wie wir das BIP messen, wird mit anderen Worten dadurch bestimmt, welchen Wert wir Dingen beimessen. Und die daraus resultierende Größe des Bruttosozialprodukts kann bestimmen, wie viel von etwas wir uns zu produzieren entscheiden. Performativität. Kommt es allerdings zu Problemen bei der Art, wie wir das BIP messen, erhalten politische Entscheidungsträger womöglich falsche Signale über die Produktivität eines Sektors und wie und in welche Richtung sie unsere Wirtschaft steuern sollen. Diskussionen darüber, welche Teile der Gesellschaft produktiv sind und welche nicht, sind seit der Grenznutzentheorie weit weniger explizit. Solange Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt einen Preis erzielen, verdienen sie die Aufnahme ins BIP. Ob sie zum Wert beitragen oder lediglich Wert abschöpfen, wird dabei ignoriert. Eine Folge davon ist, dass die Unterscheidung zwischen Profiten und Renten durcheinander gerät und die Extraktion von Wert, die Rente, sich als Wertschöpfung verkleiden kann. Dieses Kapitel wird sich mit den unterschiedlichen Methoden volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung beschäftigen, mittels deren Staaten Wachstum berechnen, mit der Beziehung zwischen diesen Methoden und der Werttheorie sowie den überaus merkwürdigen Ergebnissen, zu denen das geführt hat. Nehmen wir nur die Unterbewertung bestimmter Aktivitäten, wie die Fürsorge für unsere Kinder, und die Überbewertung anderer, etwa umweltverschmutzender Unternehmen. In Kapitel 4 werden wir dann sehen, dass die Grenznutzentheorie darüber hinaus bei der Erklärung eines der wesentlichen Probleme des modernen Kapitalismus versagt hat: der extraktiven Aktivitäten des Finanzsektors.